Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Als Predigtext ist uns heute vorgeschlagen 1. Mose 28, die Verse 10 bis 19a. Aber Jakob zog aus von Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran und kam an eine Stätte, da blieb er über Nacht, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm einen Stein von der Stätte und legte ihn zu seinen Häupten und legte sich an der Stätte schlafen. Und ihn träumte, und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel, und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der Engel stand oben darauf, und der Herr stand oben darauf und sprach: Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden, und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und will dich wieder herbringen in dies Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Als nun Jakob von seinem Schlaf erwachte, sprach er: Fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte, und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach: Wie heilig ist diese Stätte! Hier ist nichts anderes als Gottes Haus, und hier ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er zu seinen Häupten gelegt hatte, und richtete ihn auf zu einem Steinmal und goss Öl oben darauf und nannte die Stätte Bethel. Amen. Liebe Gemeinde, wenn wir so an die Leute in der Bibel denken, hat man manchmal den Eindruck, ja, das sind Leute, die haben richtig was mit Gott erlebt und die waren so richtig fromm, das sind Vorbilder, aber wir, ach ja, wir sind ja so klein und unwichtig und machen so viel falsch. Stimmt das eigentlich? Dass die Leute in der Bibel so Vorbilder sind? Manchmal ja, manchmal aber auch gar nicht. Zum Beispiel Jakob. Er zog aus von Beersheba, steht hier, das hört sich harmlos an, ist aber in Wirklichkeit eine Flucht. Denn Jakob, er hatte seinen Bruder übers Ohr gehauen. Der war so ein richtiger Betrüger. Damals gab es für den ältesten Sohn, den Erstgeborenen, einen besonderen Segen. Und der Gesegnete wusste dann, er hat es besonders gut, weil Gott ihm besonders viel schenkt. Und eigentlich war Esau der Bruder von Jakob, der Ältere. Jakob aber hatte sich als Esau verkleidet, die Mama hat auch noch mitgemacht, und der Vater, der schon fast blind war, ist drauf reingefallen. Und dann hatte er Jakob statt Esau diesen besonderen Segen gegeben. Klar, dass Esau sauer war. Und so musste Jakob fliehen. Er zog von Beersheba in das etwa 1250 Kilometer entfernte Haran. Und nach einer Tagesreise erreichte er den Ort, von dem hier die Rede ist. Übrigens war auch Abraham genau dort an dieser Stelle schon, steht in 1. Mose 12. Also Jakob, ein Betrüger, gar kein Vorbild. Und nicht nur, dass er mal so ein bisschen jemand betuppt hat, er hat sogar beim Segen Gottes betrogen. Das ist ja nochmal besonders schlimm. Letztlich hat also Jakob Gott selbst betrogen. Also nehmen wir als kleines Beispiel, wenn ein Pfarrer zum Beispiel Kollekte unterschlägt, Unterschlagung ist immer schon schlimm, aber wenn das Geld ist, was eigentlich für Gott gedacht ist, ist es doppelt schlimm. Und hier geht es um den Segen, also noch viel mehr als eine Kollekte. Nun kann man fragen, sind wir eigentlich besser als Jakob? Vielleicht ist heute Morgen jemand hier, der denkt, ich habe versagt. Bei dem, was ich so gemacht habe, Gott will mich bestimmt nicht mehr haben. Ich bin so schwach. In meinem Leben ist so vieles nicht in Ordnung. Übrigens kenne ich solche Gedanken auch. Gerade wenn ich hier predige, dann frage ich mich manchmal, wer bin ich eigentlich, dass ich predige? Eigentlich bin ich doch gar nicht würdig. Und vielleicht denkt ihr, Gemeindeprediger nenne ich euch jetzt mal, das auch manchmal und fragt, kann ich das eigentlich? Kann Gott mich eigentlich gebrauchen, wo ich so schwach bin, so klein bin, so unfähig, was auch immer? Jakob ist also hier gar nicht fromm. Bei ihm müssen wir nicht denken, ach, wäre ich so wie der oder der, dann könnte ich was mit Gott erleben. Also gerade dann, wenn wir merken, wir sind nicht so, wie wir eigentlich sein sollten, dann ist Jakob etwas für uns. Gerade dann, wenn wir vielleicht selbst an uns verzweifeln, kann diese Geschichte uns Mut machen. Denn wir sehen, auch einen Betrüger lässt Gott nicht im Stich. Auch einem Betrüger sagt Gott ganz viel zu. Und wenn er das bei Jakob tut, tut er das auch bei Ihnen, bei dir und bei mir. Gerade wenn ich versagt habe. Überschrift über die Predigt also heute: Gott gibt dich nicht auf. Gott gibt dich nicht auf. Das erste dazu: Gott ist für dich da. Manchmal haben wir den Eindruck, Gott ist irgendwie ganz weit weg. Und das ist eben gar nicht selbstverständlich, dass Gott uns nahe ist. Wir haben das zwar schon oft gehört und wie wir in der Begrüßung auch gehört haben, manchmal denkt man vielleicht, ja, Gott ist ja nahe, das ist so, das ist halt sein Charakter, das muss er halt so machen. Stimmt aber nicht. Wir haben auch Geschichten in der Bibel, wo Gott sich entzieht. Wo er sogar sagt, ihr werdet suchen, das im Amos heißt mal nicht, ihr werdet suchen, ein Wort von mir zu hören, ihr werdet es nicht finden. Gott kann auch schweigen. Er kann auch richten. Er ist auch der Richter, ganz eindeutig. Und das wäre eigentlich bei Jakob zu erwarten gewesen. Es hätte ein Blitz vom Himmel kommen können, Jakob hätte auf der Stelle tot umfallen können. Stattdessen passiert etwas ganz anderes. Jakob schläft, Jakob träumt und sieht ein besonderes Zeichen, eine Leiter. Eine Leiter, die bis in den Himmel reicht, wo Engel rauf und runter steigen. Die Leiter ist hier ein Bild sozusagen für die Verbindung zum Himmel, die Verbindung zu Gott. Dass Gott durch dieses Bild ihm Jakob ein Zeichen gibt und sagt, die Verbindung zu mir ist noch nicht abgeschnitten. Auch wenn du ein Betrüger bist. Du kannst meine Nähe erfahren, du kannst mit mir reden, du kannst neu mit mir anfangen. Und das bei einem Betrüger. Und dann stellt Gott sich vor. Er sagt, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham, Isaaks Gott, hier Vers 13. Das ist wichtig. Denn ein Traum an sich ist ja nicht eindeutig. Wenn der eine Leiter sieht, eine Leiter kann alles Mögliche bedeuten. Man kann auch von der Leiter fallen. Vielleicht hätte er gedacht, okay, Leiter heißt, ich werde irgendwann einen Unfall haben. Nein, Gott stellt sich vor und sagt, das ist ein positives Zeichen. Entscheidend also hier das Wort Gottes. Also immer die Grundlage bei allen Zeichen, und die es gibt oder Träumen, das Wort Gottes. Übrigens, die Kanzel ist heute ein besonderes Zeichen dafür, dass das Wort Gottes die Grundlage ist. Manche von vorne sehen das, von hinten guckt es euch gerne mal an. Wir hatten ja hier ein Konzert die Woche und da ist die Kanzel ein bisschen beschädigt worden. Und jetzt ist die Kanzel gestützt durch einige Bibeln, die da unten sind. Ich predige also auf der Grundlage des Wortes Gottes, ganz wörtlich, nicht? Nur so als Zeichen, auch wieder ein Zeichen. Gut, aber wir sahen hier einen Traum und ja, Gott redet manchmal auch durch Träume. Viele Muslime berichten, dass Jesus ihnen im Traum erschienen ist. Vielleicht habt ihr es auch schon mal erlebt, dass ihr was geträumt habt und euch gefragt habt, ja, ist das jetzt von Gott oder ist das vielleicht nur mein Unterbewusstsein? Habe ich mir das vielleicht nur eingebildet? Und das ist gut, dass wir danach verfahren, was in der Jahreslosung steht, prüfet alles. Prüfet also auch die Träume. Und wie können wir prüfen? Wir sehen hier, dass Gott redet mit Jakob, also das Wort Gottes ist das Entscheidende. Prüfen wir also unsere Träume an der Bibel. Wenn irgendetwas der Bibel widerspricht, kann es nicht von Gott sein. Also wenn ich jetzt träume, ach ja, Gott sagt zu mir, brich in eine Bank ein oder so, dann ist der Traum nicht von Gott. Aber es müssen nicht nur Träume sein. Es können auch andere Zeichen sein, durch die Gott mir etwas zeigt. Bibelworte vielleicht. Ich kann mich noch erinnern an eine Zeit, wo es mir besonders schlecht ging, dass mir jemand ein Bibelwort gab, was ich vorher auch schon gelesen hatte. Und da wusste ich durch dieses Zeichen, ja, das will Gott mir jetzt sagen. Es müssen nicht immer so spektakuläre Dinge sein. Aber Gott redet auch durch Zeichen. Und ich bin sicher, der Jakob hat das nicht vergessen. Immer da, wo er unterwegs war, wo er kein Zuhause hatte und sich vielleicht fragte, wie geht es jetzt weiter mit mir, hat er sich erinnert, da habe ich gesehen, dass Gott mit mir spricht. Vergesst also diese Zeichen nicht. Es gibt neben den persönlichen Zeichen auch noch ein ganz besonderes Zeichen in der Bibel. Das ist das Zeichen des Kreuzes. Darum steht hier ein Kreuz, nach oben auf der Kirche ein Kreuz. Am Kreuz ist Jesus für uns gestorben. Und das ist das größte Zeichen für Gottes Gnade und Liebe, dass er eben mit einem Betrüger wie Jakob eben nicht aufhört und sagt, ich kann dich nicht mehr gebrauchen, sondern neu anfängt. Und dass er auch unsere Schuld ans Kreuz genommen hat. Dass wir, die wir betrogen haben, wie Jakob, in welcher Weise auch immer, vor Gott trotzdem als Menschen dastehen, die er liebt, weil Jesus allen Betrug getragen hat am Kreuz. Und es gibt nichts, was so schlimm ist, was Sie oder du vielleicht getan habt oder ich, was Jesus nicht am Kreuz vergeben könnte. Und das dürfen wir immer wieder neu sagen. Ja, Jesus, danke, dass ich mit dir anfangen kann, dass du für mich gestorben bist. Und das möchte ich auch euch als Gemeindepredigern zusagen. Wenn ihr vielleicht daran zweifelt, kann ich überhaupt predigen, bin ich überhaupt würdig, schaut auf das Kreuz. Da sagt Jesus euch zu, ich bin da, ich habe alles vergeben, ich kann euch gebrauchen. Ein zweites zum Thema Gott gibt dich nicht auf. Gott gibt dir Hoffnung. Was brauchte Jakob? Er braucht natürlich was zu essen, was zu trinken, einen Platz zum Schlafen. Wonach er sich aber besonders sehnte, war ein Zuhause, ein Ziel. Schließlich hatte er nun seine Heimat verlassen müssen, war auf der Flucht. Und er wusste nicht, wo geht's jetzt hin, wo werde ich einmal wohnen? Und Gott lässt den Jakob in dieser Sehnsucht nicht alleine. Er verspricht ihm hier in Vers 13 und 14, das Land zu geben, auf dem er liegt. Und dann ihn zu einem großen Volk zu machen. Er wird dich später wieder zurückbringen. Er wird durch ihn, deine Nachkommen, alle Geschlechter auf Erden segnen. Wer sich in der Bibel ein bisschen auskennt, für den klingelt es jetzt vielleicht, sagt, huch, hatten wir doch schon mal. Genau, das ist das ziemlich wortgleich, was auch Gott Abraham schon zugesagt hatte. Auch ihm hat er gesagt, ich werde dir ein Land geben. Auch ihm hat er gesagt, durch dich werden alle Völker gesegnet werden, alle Geschlechter. Daran sehen wir, die Segenslinie Gottes geht weiter. Auch mit Jakob. Obwohl er betrogen hat, benutzt ihn Gott in seiner Segenslinie und gibt ihm damit eine Hoffnung, ein Zukunftsbild. Für den Jakob mag das vielleicht wie eine Fata Morgana gewirkt haben. So hier auf der Flucht und dann hier, du wirst ein großes Volk und neues Land. Das wäre so, als ob ein Flüchtling, der gerade im Asylverfahren steckt, gesagt kriegt, du kriegst eine große Villa mit vielen Zimmern und du wirst einmal die Geschicke dieses Landes lenken. Kann gar nicht sein, würde der Flüchtling vielleicht sagen. Und was sagen wir? Und was verspricht Gott uns? Verspricht er uns auch Land? Also nicht so wörtlich wie bei Jakob, wir müssen ja die Dinge, die im Alten Testament so handgreiflich sozusagen sind, geistlich verstehen. Also nicht so eins zu eins übertragen im Sinne von, ja, also falls doch nochmal irgendwann ein Neubaugebiet aufgelegt wird in Truppach oder Seebach, bekommst du das Filetstück? Nein, es geht hier um sozusagen eine geistliche Zusage. Um das neue Land Gottes. Und dieses neue Land ist das, was Gott seinen Leuten verspricht in der Offenbarung. Einen neuen Himmel, eine neue Erde, ein neues Zuhause. Ein Zuhause, wo es keinen Schmerz, kein Leid mehr geben wird. Keine Traurigkeit, kein Tod, keine Tränen. Auch das nicht, was dich heute belastet. Für uns ist das vielleicht ein bisschen eine Nummer zu groß. Ich hatte gestern ein Gespräch, da sagte jemand, ich kann mir das gar nicht vorstellen mit dem Himmel, alles so schwierig. Jakob konnte sich das bestimmt auch nicht vorstellen. Aber Gottes Zusage steht. Und er hat dem vertraut, trotzdem. Er sagt, hier ist Gottes Haus, hier ist die Pforte des Himmels. Er ist so überwältigt von dem, was Gott ihm hier gezeigt hat. Überwältigt, weil er wusste, ich bin ein Betrüger. Und dann diese großen Zusagen, passt eigentlich gar nicht zusammen. Können wir noch überwältigt sein von der Gnade Gottes? Wenn Gott uns das verspricht, durch Jesus, bist du dabei, im neuen Himmel, der neuen Erde, dann können wir auch nur sagen, das ist Gottes Haus, die Pforte des Himmels, dass er von so viel verspricht, was wir nicht verdient haben. Was für eine Hoffnung. Hoffnung gerade für die, die versagt haben. Vielleicht sagt jetzt jemand, naja, hört sich ja schön an, aber jetzt brauche ich doch Hilfe. Jetzt geht es mir doch schlecht. Wir wissen es nicht, vielleicht hat Jakob auch so gedacht, hätte auch sagen können, jetzt brauche ich Hilfe, jetzt muss ich wissen, wie es weitergeht. Wer weiß, was da später mal sein wird. Aber so hat Jakob hier offensichtlich nicht gefragt. Offensichtlich war er so beeindruckt von dieser großen Zusage, dieser großen Hoffnung, dass er die Sorgen des Alltags vergessen konnte. Und das ist auch manchmal eine Weise, wie Gott hilft. Manchmal hilft er dir bei direkt eingreifen, sagt in den kleinen und großen Problemen, ich bin da, ich helfe dir und da passiert was. Manchmal bleiben Dinge auch, wie sie sind, obwohl ich gebetet habe. Aber Gott zeigt mir, du hast eine viel größere Hoffnung als das Problem, was dich gerade beschäftigt. Dann bleibt das Problem zwar. Aber wenn mir die große Hoffnung neu wichtig wird, dann hilft es, dass das Problem kleiner wird. Kleiner in meinen Gedanken und Gefühlen. Durch Gottes große Hoffnung können meine Probleme in einem ganz anderen Licht erscheinen. Und dann lesen wir hier, dass Gott durch Jakob ein großes Volk machen wird. Auch das geistlich, eine große Gemeinde. Und das möchte ich euch, die ihr, wenn ihr predigt, auch zusagen. Ja, durch euch kann Gott Menschen zu sich holen, Gemeinde wachsen lassen, Gemeinde gründen. Wie viele Menschen sehnen sich heute nach Hoffnung? Und nicht nur die, die predigen. Wir alle, die mit Jesus leben, können von dieser Hoffnung weitererzählen. Und müssen nicht sagen, oh, hat der das verdient, hat der das verdient? Also wenn Jakob das, na, verdient nicht, aber wenn Jakob das so zugesagt bekommen hat, dann dürfen wir es auch allen zusagen. Du kannst das glauben, auch für dich. Noch ein letztes. Gott ist dir treu. Jakob hat eine ganz intensive Begegnung mit Gott gehabt hier. Er fängt ganz neu an mit ihm. Man könnte auch sagen, er hat sich bekehrt. Jakob geht jetzt nicht mehr alleine durchs Leben. Er kann Gott vertrauen, er ist bei mir. Übrigens, wer noch nicht mit Gott angefangen hat, kann auch heute sagen, ich will neu anfangen, mich bekehren. Und dann? Ist dann alles in Butter? Ist Jakob jetzt ganz mit Gott im Reinen und braucht kein Betrüger mehr zu sein? Leider geht die Geschichte anders weiter. Jakob nimmt es auch nach dieser Geschichte nicht immer so ganz genau mit der Wahrheit. Gott hätte allen Grund gehabt zu sagen, also nee, jetzt habe ich dir schon so viel gegeben, jetzt ist aber Schluss. Tatsächlich hatte Jakob noch einige Kämpfe vor sich. Aber Gott begegnet ihm immer wieder. In einer Weise, die nicht immer angenehm ist für ihn ist. Manche kennen diese Geschichte von einem Kampf mit Gott. Aber er lässt ihn nicht los. Immer wieder. Und immer wieder dieses Versprechen. Es gilt, er wird Jakob zu einem großen Volk machen. Gott segnet ihn und es passiert tatsächlich, er kommt wieder zurück in das Land, obwohl er immer wieder schuldig geworden ist. Und das ist auch unsere Situation oft. Vielleicht haben wir mal einen Anfang im Glauben gemacht, aber wir merken immer wieder, wir scheitern. Und es kann einen zur Verzweiflung treiben, vielleicht wenn man immer wieder an der gleichen Stelle scheitert. Und so kann diese Geschichte von Jakob eine große Ermutigung sein für Christen, die scheitern. So wie Gott den Jakob nicht losgelassen hat, lässt er auch dich, sie und mich nicht los. Was Gott einmal zugesagt hat, nimmt er nicht wieder zurück. Er ist treu, er steht zu seinen Zusagen. Jakob gibt dem Ort, in dem Gott hier begegnet ist, einen besonderen Namen. Er nennt ihn Bethel, das Haus Gottes. Außerdem baut er einen Gedenkstein auf. Und er zeigt damit, das ist ein besonderer Ort, ein Ort, wo Gott neu mit mir angefangen hat. Und diese Erinnerung an diesen Ort hat ihm bestimmt immer wieder Kraft gegeben. Und wenn wir lesen, dass ein Gedenkstein ist, haben auch andere daran gedacht. Bis heute denken wir daran, wenn wir diesen Text lesen. Und so konnte Jakob und so können andere sich, so können wir uns immer wieder an Gottes Zusagen erinnern. Und immer wieder sagen, ja, Gott steht zu seinem Wort. Gott hat immer noch Geduld mit mir. Und manchmal können auch besondere Orte dabei hilfreich sein. Gibt es für Sie, für dich einen besonderen Ort, der dich an eine Erfahrung mit Gott erinnert? Vielleicht ein Ort, wo du mit ihm angefangen hast? Oder wo du etwas Besonderes mit ihm erlebt hast? Für mich, ich habe schon mal erzählt, war der Konfirmandenunterricht der Anfang im Glauben. Und ich war vor einiger Zeit mal wieder in der Kirche, in der ich konfirmiert wurde. Das ist die Heilandkirche in Bonn-Mehlem. Und da habe ich mich erinnert an meinen Anfang im Glauben. Und das hat mich gestärkt, diese Erinnerung. Ich habe gedacht, so wie ich mich damals gefreut habe, zu Gott zu gehören, so möchte ich auch heute ganz bei ihm sein und mich neu daran freuen. Die Heilandkirche ist sozusagen mein Bethel, mein Haus Gottes, wo Gott mir zuerst begegnet ist. Hast du auch ein persönliches Bethel? Denk immer wieder an diesen Ort. So wie Jakob den Gedenkstein mit Öl übergossen hat. Ein Akt der Weihe, der verdeutlicht, wie wichtig dieser Gedenkstein für ihn ist. Und noch eine kleine letzte Ermutigung für euch Prediger. Wenn ihr Gottes Wort weitergebt, redet Gott durch euch. Und dann kann diese Kirche durch euch für andere ein persönliches Bethel werden. Ist das nicht schön? Die Geschichte von Jakob, sie ist die Geschichte eines Betrügers. Aber sie ist gleichzeitig auch eine Geschichte von der Liebe und von der Treue Gottes. Und diese Liebe und diese Treue gilt auch Betrügern und Versagern gegenüber. In Bezug auf seine Betrügereien ist Jakob sicher kein Vorbild. Aber in Bezug auf das Vertrauen zu Gott können wir von ihm einiges mitnehmen. Und so können wir nur staunen, wie groß Gottes Liebe ist, wie groß seine Treue ist und wie schön, dass wir uns ihm durch Jesus neu anvertrauen können. Lass uns beten. Danke, Herr, dass du immer da bist. Danke, dass wir auch so große Zusagen, so große Versprechen haben in der Bibel und ganz persönlich. Es ist so groß, dass wir das gar nicht begreifen können. Und so wollen wir nur staunen über dich, uns neu an dir freuen und dir vertrauen. Amen. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Ich lade uns ein zum Fürbittengebet.
Lieber Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, wir durften jetzt Abendmahl feiern und in der Erinnerung, dass du all unsere Schuld auf dich genommen hast, dass du unsäglich gelitten hast für uns. Und wir dürfen einmal davon befreit werden und bei dir in Ewigkeit einziehen. Alle, die dich ganz bewusst einmal angenommen haben als ihren Herrn und Heiland. Und so schenkt das auch in diesem Gottesdienst dein Wort, wie der unser Herzen getroffen hat. Herr, dass wir uns durch dein Wort immer wieder verändern lassen. Du weißt um all die Dinge, die vor uns liegen in der kommenden Woche. Herr, dass wir all diese Dinge angehen in der Gewissheit, du bist bei uns, du führst uns. Du schenkst Antworten zur rechten Zeit auf Fragen, die wir jetzt noch selber nicht beantworten können. Herr, du weißt, was uns belastet, was uns Sorgen macht. Herr, nimm du diese Last von uns und diese Sorgen. Herr, verwandle sie in Antworten und in Freude und in Dankbarkeit. Lieber Vater im Himmel, wollen dir all die anbefehlen, die unterwegs sind, dein Wort zu verkündigen. Herr, dass sie immer wieder die Liebe, die Kraft, den Freimut haben, den Schutz bekommen, deine Botschaft weiterzutragen bis in den letzten Winkel dieser Erde. Wir wollen dir all die anbefehlen, die in unserer Gemeinde, in unserem Umfeld den Dienst tun, in welcher Form auch immer. Herr, dass du uns immer wieder die Freudigkeit dazu gibst. Herr, dass es uns immer wieder ein Bedürfnis ist, auch dadurch dir die Ehre zu geben. Möchten dir die Politiker anbefehlen. Wir haben letzte Woche gewählt, hier auf kommunaler Ebene. Herr, schenk, dass sie eine ehrliche, eine gute Politik machen können. Herr, die dazu dient, dass es Lösungen gibt, auch schwierige Fragen, Herr, die den Bürgern helfen. Ich möchte dir Dank dafür sagen, dass wir dir die Mächtigen dieser Erde anbefehlen dürfen, die oftmals durch Muskelspiele, durch Kriegstreiben einfach ihre Macht demonstrieren wollen. Du stehst da drüber, du lässt viele Dinge noch zu, aber du wirst irgendwann zur richtigen Zeit die Antworten geben und auch ihnen zeigen, dass sie vor dir kapitulieren müssen. Du kannst aber ihr Denken umändern. Du kannst schenken, dass Menschen, Herr, in ihre Nähe kommen dürfen und sie beraten können, Herr, die mehr nach dir und deinem Willen fragen. Herr, und so möchten wir dir all die noch anbefehlen, die jetzt krank sind, die im Bett liegen, möchten dir die anbefehlen, die sie pflegen, dass du ihnen die Liebe gibst, die Kraft, die Zeit, die Geduld, Herr, und ihnen Wärme schenken kannst. Lieber Vater im Himmel, habe Dank dafür, dass wir mit dir in diese neue Woche gehen dürfen, in der Gewissheit, du bist auf jedem Schritt bei uns. Amen.
Nun geht in die neue Woche, geht diesen Sonntag mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.